Wie Worte wirken. Dein Podcast für gute Gespräche und mehr Lebensqualität.
Am Mikrofon ist Heidi Winsauer und mir per Zoom zugeschaltet ist Bernhard Fischer. Er ist Inhaber von fischerconsulting.de und ein absoluter Spezialist und Experte, weil, Bernhard, du bist quasi mit Kommunikation aufgewachsen. Erzähl uns doch mal aus deiner Sicht und Erfahrung, wie wirken Worte?
Also Worte wirken immer und sie wirken ziemlich direkt, je nachdem, welches Wort ich verwende, welches Wort ich wähle, drückt es halt was Unterschiedliches aus. Ob ich vom Guerillakrieger rede, dann habe ich vielleicht noch Verständnis, ob ich vom Terroristen rede, das ändert komplett die Botschaft. Also je nachdem, welches Wort ich verwende, kommt was anderes dabei raus.
Wow, du steigst gerade mit einer
volle Kanne rein, ja, weil ich höre oft
Kriegswording ein. Wow, okay.
Ja, das ist ja im Prinzip ist es ja egal, welches Beispiel man wählt, aber es macht den Unterschied sehr krass deutlich, ja. Ob ich von, also wenn man Corona nimmt, Querdenkern rede oder von Impfgegnern, das ist ja alles besetzt. Jedes Wort ist besetzt und hat eine unterschiedliche Bedeutung. Und welches Wort ich auswähle, drückt schon scheinbar meine Einstellung aus, aber vielleicht verwende ich es auch nur aus Versehen. Und so habe ich das oft, wenn ich sage, ich bin Berater, dann hat jeder die McKinsey und Co. im Kopf, die mit dem Rotstift kommen und hier rausstreichen wollen und einsparen wollen. Dabei geht es uns gar nicht um das Rausstreichen, sondern es geht uns eher um das, dass die Zusammenarbeit besser laufen kann, dass die Ausrichtung auf Kunden besser funktioniert oder dass eine Veränderung, die sinnvoll ist und wichtig ist, nicht aus Prinzip abgelehnt wird, sondern weil es echte Widerstände gibt und mit denen muss man umgehen und dann kann man sie realisieren, die Veränderung. Aber das sind die Worte, die sind entscheidend.
Ja, ich wollte gerade fragen. Also das heißt, du möchtest schon dazu ein bisschen ermahnen, dass man die Worte, wie man so sprichwörtlich sagt, auf die goldene Waagschale legt.
Ja, genau. Die Schwierigkeit ist, wenn man es währenddessen tut, dann kommt nichts Vernünftiges raus. Also wenn ich jetzt jedes Wort überlege, währenddessen, dass wir uns unterhalten, dann kommt nichts, das gibt keinen guten Satz. Weil wenn ich das Wort vorher überlege, dann ist die Pause zu lang, bevor ich das Wort sage. Das heißt, es muss schon im Konzept und in meiner Einstellung und in meinem Habitus mit drin sein, damit ich die richtigen Worte wie aus der Pistole geschossen auch bringe. Und wenn ich sage, wir reden von einer Restrukturierung, dann ist es in unterschiedlichen Unternehmen unterschiedlich besetzt. Und dann muss ich gucken, welches Wort ist denn, welches geht, welches ist verbrannt. Und das kann ich im Vorfeld schon mir aneignen. Mhm. Und da bereiten wir Führungskräfte darauf vor, die richtigen Worte zu finden. Wir nennen das Speaker-Coaching. Also gerade wenn in so einem Veränderungsprozess tatsächlich jedes Wort sitzen muss oder man als neuer Geschäftsführer irgendwo anfängt, wenn man sich erstmalig der kompletten Belegschaft vorstellt. Ich hatte eine Ministerin, keinen Auftrag, aber die hat gesagt, sie sind ja eh alle viel bessere Juristen als ich. Ja. Mhm. Und hat sich dann quasi, also Entschuldigung, aber so ein bisschen typisch Frau, ja. Also passiert Frauen leichter, würde ich sagen, als Männern, aber hat so quasi sich gleich so an ihrem eigenen Stuhl gesägt. Und das geht, wenn man das gut vorbereitet, macht man das nicht. Deshalb, wie Worte wirken, die Worte wirken immer. Und je nachdem, welches Wort du halt raussuchst oder was du meinst, erreichen zu können mit diesem, ihr seid besser als ich, ja, weiß ich nicht, ob ich das als neuer Chef so sinnvollerweise sage.
Würdest du ihm zustimmen, dass jemand, der eine neue Funktion innerhalb einer Organisation übernimmt, sich zuerst einmal ein paar Vokabeln auch aneignet in dem Fall?
Ja, es wäre mit Sicherheit sinnvoll. Was sind so Worte, die tatsächlich dort verbrannt sind oder eine andere Bedeutung haben, als ich sie kenne? Ja. Da kann man ja mal nachfragen, was waren die schmerzhaften Punkte der Vergangenheit? Und dann kriegt man ja mit, was man da, kann man einen Berater kommen lassen oder muss man dann eher einen Change Manager kommen lassen oder einen Coach? Ja, je nachdem, was das Wort auslöst bei den anderen, muss halt ein besseres Wort suchen, wenn du eine positive Zustimmung haben willst und nicht das Gerede über dem Flur.
Es gäbe ja genug Worte, wir verwenden nur so wenige. Also an und für sich hätte die deutsche Sprache ja wunderbare Begriffe und Worte, aber wir verwenden immer die gleichen 4.000 oder 5.000 oder 10.000.
Ja, das ist unser Erfahrungshintergrund. Es gibt zum Beispiel bei den Inuit, ja, da gibt es irgendwie 50 verschiedene Worte für Schnee. So, also warum? Weil es halt einfach wichtig ist zu wissen, kann ich da drüber laufen, gefahrlos? Oder ist jetzt kurz vorm Brechen? Oder also bricht schon, wenn ich es anschaue, ja? Kann ich da, was macht es mit mir? Und ich habe dann mal gezählt, wie viele ich kenne, viele mit Mühe komme ich auf 5 oder 6.
Ich bin gerade auch
Und
am Überlegen. Also Tiefschnee, Neuschnee, Pulverschnee.
Pappschnee, Harsch,
Ja, genau, Harsch, sagen
Firn.
wir. Und wenn er
Ja, es
weg
ist,
ist, heißt
ja. Ja, matschig. Und wir haben weniger Bezeichnungen. Ich nehme an, dass die Skirennfahrer mehr Bezeichnungen haben, weil das für die wichtiger ist. Und ich, ihr, mein, ihr habt vielleicht noch mal mehr, weil ihr da im Skigebiet wohnt. Also für mich ist es nie wichtig gewesen. Es hat Glatteis oder es hat keins. Ja. Also so ist es. Aber wenn es, sobald es notwendig wird, ändert sich die Sprache. Ja, es verliert sich jetzt wieder, weil es wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig überlebensnotwendig ist. Und diese Dialekte oftmals auch verloren gehen. Aber wir hatten es schon auch mit so sogenannten Schimpfwörtern. Also ein Säckel ist im Schwäbischen was anderes wie im Hessischen, obwohl es das gleiche Wort ist. Schon der Teppich. Bei uns gibt es ein schönes, hatte ich mal erlebt mit einem Teilnehmer, der sagt, bei uns war es so kalt, wir haben müssen einen Teppich aus dem Wohnzimmer holen. Und es war ein Gespräch zwischen einem Süddeutschen, der weiß, was ein Teppich ist, und einem Norddeutschen, der auch weiß, was ein Teppich ist. Aber der Teppich ist im Schwäbischen halt eben die Sofadecke. Ja, und die haben die Sofadecke aus dem Wohnzimmer geholt. Währenddessen der andere, dieses Wort Sofadecke halt, er sagte eben Sofadecke dazu. Und der dachte, es war so kalt, die mussten den Teppich Boden aus dem Wohnzimmer holen. Die wussten sich nicht anders zu helfen. Und da entsteht ein völlig anderes Bild. Ja? Und wenn man das mitbekommt, dass ein völlig anderes Bild entsteht, dann kann ich ja noch kommunikativ reagieren. Aber wenn ich es nicht mal mitkriege oder den anderen für blöd halt, was ein typisches Verhalten auch ist, ja, weil ich bin ja völlig klar und logisch und habe es gerade gesagt, dann entstehen die Konflikte. Und im Change, in der Veränderungsprozess, ist es halt schwierig, wenn Widerstände erzeugt werden durch diese falschen Wortwahlen. Ja.
Dein Vater war ja schon
Ja.
Kommunikationsexperte, hat sich damit quasi auseinandergesetzt.
Ja.
Darf ich mal fragen, wie war das als Kind? Hat man bei euch besonders viel auf diesen Wortgebrauch Wert gelegt?
Ah ja, klar. Also mein Vater hat 1968 angefangen mit Rhetorik, ein Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung. Da geht es viel um Selbstsicherheit, aber natürlich auch, wie strukturiere ich was und wie baue ich was auf. Und mein schönstes Ferienerlebnis, was die anderen einfach so mal machen, war natürlich bei uns eine Aufnahme mit Video. Und damals hat es in der Küche stattgefunden. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir Video schon hatten, aber wir hatten ganz früh eine Videoanlage. Noch ein riesiger, also musste mehrfach laufen, um dieses Ding zu transportieren. Ja. Aber es war dann auf die Art nicht immer ganz lustig, weil die anderen das frei gemacht haben, war bei mir jeder Witz und alles war da, den ich gar nicht vorgesehen hatte, der war dann da mit drin. Ja. Und natürlich war das ein anderer Vortrag dann, als ihn andere gehalten haben. Und es war auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite war es halt auch irgendwie auch ein bisschen anstrengend. Ja. Und ich erinnere mich aber noch genau, wie ich diesen Vortrag gehalten hatte und überhaupt nicht mehr wusste, was habe ich denn gesagt, was ist denn darüber gekommen. Und ich wusste, dass ich fertig bin und dass die das gut fanden, aber mein Stresspegel war wohl schon ziemlich hoch, sonst hätte ich mich besser an die einzelnen Phasen erinnert. Und das ist was, was ich gleichzeitig heute noch habe, dass es dieses Grundverständnis von dem, wie stressig kann das sein, wenn du zum ersten Mal sowas machst. Ja? Und das haben wir bei Kunden, die anrufen, heute noch, die also schon über ihren Schatten springen müssen, um überhaupt nur anzurufen und eine Frage zu stellen. Geschweige denn, dass sie einen Vortrag halten können. Ja? Also das war gut und ich habe ihn immer gefragt, wie hast du das gemacht, dass mich auch interessiert, weil ich wollte auch mal, hatte einen anderen Berufswunsch noch erst. Und da sagt er, nicht zu wenig Lenkung, nicht zu viel Lenkung, da dazwischen irgendwie. Ja, ja.
Deine Schwester ist ja auch in diesem Beruf gelandet, der Kommunikationstrainings.
Ja, genau. Ja. Sie ist auch mit da gelandet, 2 von 3 Kindern. Das hat er in die Richtung begeistert und bewegt. Und wir haben das, was er mit Trainings machte, jetzt auch ausgebaut, quasi in Richtung Change Management, in Richtung Coachings, in Richtung Teamentwicklungen, so was immer da ansteht, was mit dem Bereich Kommunikation zu tun hat, Einzelberatungen oder Teamberatungen oder Unternehmensberatungen. Und wir ergänzen uns auf die Art ganz gut. Ich habe diesen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, sorgt für Struktur, für Argumentation, bin gut, was so Präsentation angeht, also alles, was so Ratio und Logik ist. Und sie bringt diesen emotionalen Touch mit rein, weil sie hervorragend sich auf das Publikum einstellen kann und die Widerstände, die da sind, sofort erspürt und auch mitbekommt, sodass wir zu zweit, wenn wir irgendwo sind, also bislang jede Nuss geknackt haben.
Wenn du sagst, er spürt, klingt für mich schon auch ein bisschen nach ganzheitlichem Ansatz.
Ja, ja. Ja. Das was ist schon das, was ich so mit, also sie spürt, ich fasse es dann oft in die Worte, die betriebswirtschaftlich üblich sind.
Dein Vater, hast du gesagt, hat 1968 begonnen. Da war die Neurowissenschaft noch sehr in den Kinderschuhen. Ja. Da hat man es wahrscheinlich überhaupt erst begonnen, so zaghaft.
Ja.
Mittlerweile hat sich das extrem verändert und ich habe den Eindruck, in den letzten 10, 20 Jahren hat sich dadurch auch die Kommunikationslehre verändert.
Ja.
Man kann jetzt messen, wie Worte wirken. Wie hast du diese Veränderung beobachtet?
Also ja, das ist so. Als er damals angefangen hat, war er einer von wenigen und man muss so denken, das kommt ja noch aus so einer Zeit heraus, wo man sagt, du bist oder du bist es nicht. Ja, der gelernte Redner, der geborene Redner, die geborene Führungskraft ist ja noch nicht so lang her. Ja, also wenn man so guckt, wer waren die Offiziere, dann begegnen uns oft so geborene Führungskräfte, ja, die halt aus dem Adel rauskommen. Ja, und dann war er da früh dran und sagt, du kannst ja was dazulernen. Ja. Und dann kam eine lange Phase auch, wo die Rhetorik gar keine Rolle gespielt hat. Das haben wir gemerkt in den Aufträgen. Die Kommunikation auf die Art, vor Gruppen zu sprechen, Gruppen anzusprechen, war dann so gut wie weg. Es kamen dann die anderen Bereiche, wo es darum ging, mit Kunden besser umzugehen, was zu verkaufen oder die interne Kommunikation zu stärken. Ja. Und heute, klar, da gibt es die ganzen Hirnforscher, die da Untersuchungen machen und sagen, wie kann man denn da reden? Welche Worte wirken wie? In Teilen ist mir das zu verkopft, weil ich bin eine Persönlichkeit. Ich habe meinen eigenen Wortschatz. Und klar muss ich es schaffen, dass ich, ja, ich werde jetzt hier in dem Podcast sowieso nicht alle Worte verwenden, die ich kenne. Ja, und da habe ich einen Filter vor. Ich verwende die auch opportun sind, die auch passen. Ja, also die anderen fallen raus. Und wenn ich das aber zu verkopft mache, dann bin ich wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich bringe keinen vernünftigen Satz raus, weil ich mir jedes Wort genau überlege, das ich sage. Und deshalb, wir trainieren immer entlang der Persönlichkeit. Da gibt es kein Verbiegen, manches muss man eher entlernen, weil man lernt es nicht von klein auf. Man sucht sich Vorbilder und meint dann einen Witz erzählen zu müssen, weil das mal beim anderen gut funktioniert hat. Und da geht es erstmal darum zu sagen, was ist denn dein eigenes? Wenn du keine Witze erzählen kannst, find dein eigenes. Ja? Und dann muss erst was weg und das finden manche auch schon mühsam. Aber wenn man dann beim Kern ist, wo die Persönlichkeit steckt, dann wird es leichter. Und dann finden die auch ihre Worte und ihren Stil. Und dann werden es gute Vorträge, ohne dass ich einen wissenschaftlichen Ansatz brauche, wie ich jetzt, welche Worte da irgendwie, was machen die Großen, lassen sich da ganz beraten, so die CEOs der Aktiengesellschaften im DAX und überall die.
Sehr spannend. Zuerst geben sie viel Geld aus für unglaublich gute und tolle Ausbildungen und dann geben sie noch einmal viel Geld aus, damit sie ihr Wissen, ihr Expertenwissen in einfachen Worten vermitteln können. Weil
Genau.
Das geht ja eigentlich, oder?
Ja, ja. Aber das war tatsächlich früher völlig Wurst, wenn du CEO warst von so einer Telekom oder sowas. Es war egal, ob es jemand versteht, ob es die Aktionäre verstehen oder die Mitarbeiter verstehen. Du hast halt dein Zeugs geredet. Ja? Und heute misst sich der Börsenwert daran, ob du verständlich bist und die Strategie da richtig rüberbringen kannst und ob du glaubwürdig rüberkommst. Da kannst du nicht reden, dass es keiner versteht, sonst geht es 5% runter nach deiner Rede.
Warum hat sich das geändert? Was ist deine Erklärung?
Ja, der Fokus hat sich da verschoben. Das sind immer die ganzen Analysten, die da hinten dranhängen. Das gab es ja früher auf die Art noch nicht. Ja. Und dann, wenn man dann mal merkt, dass so ein Vortrag tatsächlich der CEO ein Asset ist von der Firma, ein wichtiger Bestandteil. Und wenn der geht, dann geht's hoch oder runter, je nachdem, wie die zufrieden sind. Und wenn sie einen verpflichten, mit dem die Börse glücklich ist, dann geht der Aktienkurs hoch. Und wenn der jetzt einen Mist redet, dann geht er wieder runter. Also das heißt, das ist ein echter wertschöpfender Teil von so einem CEO, dass seine Worte sitzen und dass es ankommt und ausgewertet wird. Und wenn man guckt, immer mehr von diesen Rednern, die bauen ja ein Image auf, das ihnen entspricht. Da guckt man, wer war der Vorgänger. Also wenn ich mal so einen großen Automobilkonzern hier nehme, da hat man erst so einen Hardliner. Dann ganz früher einen internationalen Technologiekonzern aufbauen wollen, dann brauchte man einen, der das wieder aufräumt. Dann kam dann ein Kollege, der in München wohnt, und dann der war zu hart zu allen. Dann hat man einen anderen Kollegen geholt, der viel weicher zu den Leuten ist und verbindende Elemente bringt. Und jetzt hat man einen ganz neuen, der auch sehr nett ist, aber so eine taffe Linie durchzieht, so eine Mischung aus den beiden. Wohl ausgewählt, und die Worte, die helfen immer, dieses Image da zu formen und zu bestätigen. Ja, das überlegen die sich vorher. Natürlich holt man sich einen bestimmten Typen, ja, den man da braucht in der Marktphase, in der man gerade steckt. Da, also Umbau des Automobilkonzerns, was da gerade sein muss. Und dass die Leute halt abspringen oder nicht abspringen, das weiß man auch vorher, was man haben will, und dann wählt man die Worte dazu, dass das passt zum Image und zur Gesamtlinie.
Ja. Wenn ich jetzt sage, Eltern müssen ihre Kinder nicht nur fachlich bilden, also schauen, dass die gute Ausbildung bekommen, sondern auch schauen, dass die redekompetent sind, findest du das übertrieben oder sagst du ja unbedingt?
Ja, da sind wir so ein bisschen bei dem, was ist denn Erziehung, ja, und Ich finde immer, es gibt ganz tolle Anlagen in den Kindern, die wir so nicht akzeptieren, sondern wir haben immer unsere eigene Vorstellung, was wir zulassen, was wir nicht zulassen. Und dadurch geht ein Stück weit das Eigene des Kindes verloren, dass es halt nichts mehr sagt und besser schweigt. Also sagen wir mal Beispiel, ja. Kind kommt nach der Schule nach Hause, Mutter oder Vater fragt, wie war's? Und dann sagt er, ich hatte Ärger mit dem und dem, ja. Und dann kommt die große Lehre, ja. Und dann sagt, dann musst du das und das tun und das und das tun. Und wenn das alles das trifft, was das Kind nicht mag, dann wird er am nächsten Tag sagen, alles gut. Da muss er sich diese Belehrung nicht anhören, ja. Und deshalb, also, wenn man die ein bisschen stärkt und lässt, dann ist schon mal gut, ja. Aber ich habe Eltern mitbekommen, ich habe ja auch kleine Kinder. Ich habe Eltern mitbekommen, die machen das komplette Buchpräsentation, gehen die durch Schritt für Schritt, und das Kind darf nicht nichts Eigenes reinbringen, sondern muss es so machen, wie Mutter oder Vater sagen. Und das machen wir nicht so, weil unsere Kinder haben einen eigenen Weg, und man muss gucken, was will er? Ja, man kann ja fragen, aber wir drücken nichts drauf. Und wenn er was wissen will, dann helfen wir gerne in einer bestimmten Richtung, lassen aber immer die Wahlmöglichkeit. Und dann kriegt man Persönlichkeiten. Und wenn du Persönlichkeiten hast, dann ist das mit den Worten nimmer so extrem. Gibt noch viele Facetten mit extrovertierte Kinder und introvertierte Kinder. Und ja, aber so ein Redetraining. Ja, wir haben schon mal überlegt, ob wir was für Kinder machen, weil die Buchpräsentationen schon eine Hürde sind. Aber haben es noch nicht gemacht bislang. Aber schlecht wäre es nicht, aber man braucht jemanden, der wirklich entlang der Persönlichkeit auch vorgeht, Ängste nimmt, statt aufzubauen und das Große schwieriger macht. Ja.
Merka, du redest wir reden von verschiedenen Dingen. Ich hätte jetzt tatsächlich eher an diese Herzenswortbildung gedacht, und du warst ja im schulischen Kontext. Spannend. Ja, ja. Also dann stelle ich die Frage vielleicht anders. Glaubst du, dass wir Eltern gut beraten sind, wenn wir unseren Kindern lernen, dass sie Worte für ihre Befindlichkeiten finden?
Ja, das finde ich schon, klar. Klar, müssen ja auch sagen können, sich ausdrücken können.
Weil das ist ja eigentlich keine geübte Praxis.
Nee, die müssen ja sagen können, dass sie eine Störung haben, gerade in dem Moment. Also, und das ist ein Lernprozess, ja, wo ich dann merke, da habe ich ein bisschen viel vorausgesetzt, auch bei meinen Kindern, weil ich denke, das ist üblich, ja, aber tatsächlich lernen sie ein anderes Verhalten überall und schubsen mal lieber oder stoßen sich weg oder drängeln sich vor, statt zu sagen, halt, Moment, das finde ich jetzt nicht in Ordnung, dass du mir meinen Platz wegnimmst, ja. Also dieses nicht in Ordnung, dass es in Ordnung ist, sowas zu äußern oder zu sagen, hey, das finde ich jetzt nicht gut, was du da machst mit mir, oder das gefällt mir jetzt gar nicht. Oder wieso muss ich immer eine Mütze aufsetzen, weil du denkst, dass ich einen kalten Kopf habe?
Erwischt! Hat dir mein Sohn ein E-Mail geschrieben?
Ja. Ja, das ist ja richtig. Wir haben noch nie unserem Kind gesagt, setz eine Mütze auf, sondern wenn dir kalt ist, dann weißt du ja, wo die Mützen sind. Mhm. Für mich ist das Wetter heute so, ich würde eine Mütze aufsetzen, aber probier's aus. Und dann haben die mal kalte Ohren und dann werden sie nicht mehr mich brauchen, der entscheidet, ob sie eine Mütze aufsetzen oder nicht.
Ja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber okay, lassen wir das. Sieh mal, nächstes Thema.
Nächstes Thema.
Super.
Ja, tatsächlich wissen die viel mehr, also ich habe ganz aktive Kinder mitgekriegt, die dann immer eine Jacke anziehen mussten und die dann geschwitzt haben nach kürzester Zeit. Die wissen schon, ob ihnen kalt ist oder heiß. Es sei denn, man sagt denen immer, wie es ihnen geht. Und dann sind wir bei diesem, also dann ist es das von außen und schlussendlich weiß gar nicht mehr, ist man es jetzt heiß oder kalt, weil niemand da ist, der das gerade in dem Moment sagt.
Mhm. Wenn es siebenjähriger wird, dich. Du hast einen neuen besten Freund. Ich werde an dich denken.
Das ist, weil die Worte wirken, ja. Wir machen ja,
das
da,
stimmt, ja.
Ja, die wirken sehr stark in dem Moment, wo ich immer sage, ich weiß es besser als du, ob dir kalt ist oder nicht. Mhm. Das ist eine Wirkung. Und es ist nicht nur eine Wirkung auf das, dass da eine Jacke angezogen wird oder nicht, sondern das ist eine Wirkung auf das, wie autonom bin ich in meiner Wahrnehmung, was mich selbst angeht. Ja? Kann man bei vielen, die Schuhe passen dir oder, also muss man ja mal herausfinden, ob die passen oder nicht. Muss man dem Kind beibringen, wie erkennst du einen passenden Schuh? Aber wenn das immer die Mutter oder Vater übernimmt, dann weiß das Kind nicht, wonach, was sind denn die Kriterien? Und es gibt ganz viele so Beispiele.
Eltern reden gerne zu viel, meinen es gut, machen es schlecht.
Ja, klar. Mhm. Ich habe einen mitbekommen, da hat das Kind irgendwie geweint, der Junge hat irgendwie geweint und sagt der Vater, hä, bist du ein Mädchen oder was?
Boah.
Also voll hart.
Boah.
Und es ist ja völlig noch. Klischee, aber wie Worte wirken, ist brutal. Das muss man sich mal überlegen, was der Junge für ein Denken entwickelt aufgrund von diesen Worten.
Ja.
Und was seine Handlungen später sind, wie er mit seiner eigenen Schwäche umgehen wird. Ja. Also in dem Moment ist ja eine gravierende Schwäche, wenn es so angegangen wird.
Ja.
Empfunden ist nicht tatsächlich, aber erlebte Schwäche. Also Worte wirken immer. Und sie lösen was aus. Und das muss man sehen, was man da macht. Und man muss sich die Worte gut überlegen, weil die sind auch verletzend. Und sie können aufbauen und sie können zerstören.
Mhm. Und es, wie du schon gesagt hast, ich muss mir das in Ruhe vorher zurechtlegen, damit ich es dann im Stress abrufen kann.
Ja.
Mhm. Ich möchte noch gern auf deinen eigenen Podcast kurz hinweisen. Aha. Fischers Wissensraum. Sag uns da zwei, drei Sätze dazu. Was erwartet die Zuhörer, wenn sie da mal reinklicken?
Also bei uns geht es um den Bereich Kommunikation, besser reden, mehr bewirken. Und da beleuchten wir unterschiedliche Themenfelder. Aktuell haben wir uns so die Mythen rausgegriffen. Also so Mythos, so Rhetorik im Moment. Jeder kann reden. Ja, das klar, Worte findet jeder, aber man kann auch was sich weiterentwickeln. So haben wir verschiedene Themen rausgegriffen. Wir machen einmal die Woche ist eine Veröffentlichung, mal allein, mal mit Gesprächspartnern, mit externen, so wie jetzt hier. Und mal machen wir es halt zu zweit, dass meine Schwester und ich ein Thema rausgreifen. Das ist immer ganz unterschiedlich.
Mhm.
Und es ist ausgerichtet auf alle, die ja, das Ziel haben, besser zu reden, mehr zu bewirken. Und ich weiß, es ist ein bisschen strittig, weil kann ich besser reden? Das ist, hängt ja immer von dem Gegenüber ab. Ja? Also was ich jetzt sage, das, was du draus machst, weiß ich ja nicht immer. Aber wenn ich die Reaktion noch zusätzlich sehe und auch vorher schon mir vorstelle, mit wem habe ich es denn zu tun, dann kann ich mich schon drauf einstellen und einschwingen. Also kann ich schon besser machen. Mhm. Und wenn ich da in dieses Vorfeld, in das besser Reden mehr reinstecke, dann habe ich auch mehr Ergebnis, mehr Wirkung. Also spannend. Macht mir auch viel Spaß, Podcasts zu machen. Ja? Ja, dann höre ich immer so, was machst denn du alles da? Das ist ja sehr breit. Ja. Aber so sehe ich mich auch. Ja. So unterschiedliche Steckenpferde. Und es ist früher ganz toll gewesen, was wir an Themen durchgenommen haben, also vom Zeitmanagement über das Gedächtnistraining, Lesetraining und Kommunikationstraining beliebiger Art, ob es um Führung ging oder um Wahrnehmen, Beurteilen, ganz unterschiedliche, wird man heute sehr spitz werden müssen in seinem Angebot. Und ich bin gespannt, wann sich's wieder dreht, dass man eher auch Leute fragt, die jetzt übergreifend Themen auch kennen, ja, weil nicht jedes Problem ist genau auf da zu Hause, wo man anfangs danach guckt. Ja. Mhm. Also nicht alles immer mit dem zu erschlagen, was man da denkt vorher. Mhm. Und erschlagen klingt wieder brutal, wenn man das Wort ja. sich zu lösen. Zu also, lösen. Ja. Schöneres Wort.
Also Fischers Wissensraum ist der Podcast. Und wer dich aber beruflich braucht, fürs Unternehmen oder wie auch immer, der geht auf deine Website am besten, oder? fischer-consulting.de.
Genau, wenn es um Veränderungsprozesse geht, die die ganze Organisation betreffen oder Teams betreffen oder auch Coachings haben wir da mit drauf, Einzelberatungen, weil man will sich ja manchmal selbst verändern. Das ist auf der fischer-consulting.de zu finden. Wir haben noch eine zweite, die Trainings haben wir ausgelagert auf die fischer-rhetorik.de. Und wer da als Einzelteilnehmer kommen mag oder zu diesem Speaker-Coaching, geht ja jetzt wunderbar alles online. Mhm. Auch der kann ja da gucken.
Super. Ja. Ich sage vielen herzlichen Dank. Ich werde meinem Sohnemann liebe Grüße von dir ausrichten.
Sehr gerne. Und
ich werde in Zukunft verkneifen, irgendwelche Mützendiskussionen anzufangen. Danke dir, Bernhard, und alles Gute für deine Arbeit und viel Freude noch.
Dankeschön, danke dir auch, Heidi. Mach's gut.
Dieser Podcast ist eine Produktion des Vereins für positive Kommunikation. Alle Infos über uns findest du auf unserer Website wieWorteWirken.at. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Fein, das freut uns. Dann folge uns doch in Zukunft, damit du keine Folge mehr versäumst.